Ja, wir haben ja schon 14 Tage Urlaub jetzt, Dieland und ich. Und wir haben morgens immer schön zusammen gefrühstückt. Und mein Chef, der Kritiker in der Morgenandacht, ist natürlich meine Frau. Und wenn ich eine Predigt vorbereite, mache ich das immer ganz früh morgens. Danach ist dann unser Gespräch und dann wird das immer alles schon das erste Mal reflektiert. Und wir haben uns über das Pfingstwunder auch, wir haben uns sogar fast ein bisschen gestritten. Ne? War es jetzt ein Sprachenwunder oder war es ein Hörwunder? Aber wir kommen darauf. Ich lese uns den Predigttext aus Apostelgeschichte 2, Verse 21 bis, ja, werden wir sehen. So. Als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, wunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann, jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder, Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens und Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weines. Da trat Petrus zusammen mit den Elfen auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen: Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen und nun hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichter sehen, und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jeden Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden Weissagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Soweit. Pfingsten, der Geburtstag der Gemeinde. Dieser Startschuss für die Gemeinde ist durch ein riesengroßes Wunder gekennzeichnet. Die Jünger Jesu, die ihm gefolgt sind, die haben sich versammelt in der Stadt. Die werden sogar namentlich aufgeführt im ersten Kapitel in der Apostelgeschichte. Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Außerdem sind da Frauen dabei, die nicht namentlich erwähnt werden, und Maria, der Mutter Jesu, und auch seine Brüder. Also eine Menge von vielleicht 30, 40 Personen, mögen auch ein paar mehr gewesen sein. Diese Menschen warten der Weisung Jesu gemäß auf den verheißenen Heiligen Geist. Sie befinden sich im Obergemach eines Hauses. Und dann kommt dieses gewaltige Brausen. Ich sag mal, wir Bützower haben eine Ahnung davon, wie sich so etwas vielleicht anhören könnte. Es ist so ein gewaltiges Brausen, dass die Volksmenge zusammenläuft. Das wird ein unbeschreiblicher Krach gewesen sein. Dann sind diese Feuerflammen, die kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Es zerteilt sich und es setzt sich auf jeden von ihnen. Und dann fangen sie an, in fremden Sprachen die großen Taten Gottes zu reden. Sie sind so erfüllt mit diesem Heiligen Geist, sie können gar nicht anders. Das quillt aus ihnen heraus. Und der Heilige Geist ist ja eine Person des dreieinen Gott. Der kann natürlich nur das reden, was Gott auch redet. Das Ganze passiert, um die Macht Gottes zu demonstrieren und zu zeigen, dass es sich wirklich um den Geist Gottes handelt und um keinen anderen. Gott schenkt ihnen die Fähigkeit, in Fremdsprachen zu reden. Wenn wir erst richtig zugehört haben, den Vers 4 in der Apostelgeschichte 2, da steht, sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Also sie haben tatsächlich in anderen Sprachen geredet. Und das waren Arabisch und was weiß ich alles, 1000 verschiedene Fremdsprachen. Und das haben sie nicht gelernt vorher. Und die Menge, die dann zusammengelaufen kam, durch dieses Brausen alarmiert, die hören auf einmal, wie diese Leute in Sprachen reden, die sie eigentlich nicht können. Einige von den umstehenden Menschen versuchen das irgendwie lächerlich zu machen und sagen, ja, die haben zu viel getrunken. Die dritte Stunde ist morgens um 9. Die fangen um 6 an zu zählen und dann 3 weiter um 9 Uhr. Gibt es auch, dass da manche schon betrunken sind, aber die hier nicht. Und wenn jemand betrunken ist, dann kommt da nichts Vernünftiges mehr raus, dann wird da bloß noch dummes Zeug geredet oder gelallt. Also eine Fremdsprache, vernünftig geredet, kommt da nicht bei raus. Ich muss euch sagen, ich selber habe dieses Phänomen des Sprachenredens noch nicht erlebt. Aber meine Schwiegereltern haben mir davon berichtet, insbesondere meine Schwiegermutter. Ich traue mich mal, das mal nachzuerzählen. Wenn nicht, müssen sie dich fragen oder müssen das korrigieren. Da hat eine ältere Dame immer für ihren Sohn gebetet, dass der doch mal mitkommt zur Gemeinde und dass der gläubig wird. Und der war Professor. Professor für Altgriechisch. Und eines Tages hat er sich bequatschen lassen und ist mitgegangen, einfach nur, um seiner Mutter einen Gefallen zu tun. Und seine Mutter hat in der Versammlung in Altgriechisch gebetet. Und nur er konnte es verstehen. Und er wusste genau, diese Frau hat diese Sprache niemals gelernt. Es gibt so etwas. Das hat nichts mit einem Plappern, was kein Mensch verstehen kann, zu tun. Da versucht der Böse etwas nachzumachen, was er nicht wirklich kann. Es muss immer zur Ehre Gottes sein, ansonsten ist es nicht von Gott. Und beim Nachdenken über diesen Text kamen mir auch so grundsätzliche Gedanken zum Thema Sprache. Ich hörte mal einen Vortrag von Roger Libby, dass die Sprachen sich im Laufe der Jahrtausende rückwärts entwickeln, immer mehr abflachen, degenerieren. Er hat da ein Beispiel genannt, eine alte Sprache, die es heute nicht mehr gibt, Akkadisch hieß die, da hat ein Verb 150 Beugungsformen. Man kann ganz viele Nuancen damit ausdrücken, wozu wir heute gar nicht mehr in der Lage sind. Und diese Sprachen in dieser Perfektheit sind von Gott gemacht. Und geschehen ist das Ganze. Das können wir lesen im Alten Testament, im 1. Mose, beim Turmbau zu Babel. Das ist die Zeit kurz nach der Sintflut. Sem, Ham und Japhet, Noah, diese vier Männer und ihre Frauen haben die Sintflut überstanden und beginnen sich wieder auszubreiten auf der Erde. Und leider, leider tun sie nicht nur Gutes. Ich lese uns mal ein paar Verse aus dem 1. Mose 11. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Lande Sinia und ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davon zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Wenn man das Kapitel davor liest, ne, dann weiß man, das ist die Zeit nach der Sintflut. Die haben sich damals deutlich schneller vermehrt, die Menschen. Ich habe mal die Geschlechtsregister da so durchgeguckt, die wurden teilweise noch 200 Jahre alt, fingen mit 30 an, Kinder zu bekommen, zu zeugen. Also die Pyramide war sehr breit damals, also die haben sich schnell ausgebreitet. Es war aber im Grunde eine riesige Großfamilie, die natürlich eine einzige Sprache dann hatten. Aber eine gute Verständigung, eine gemeinsame Sprache, muss nicht unbedingt gute Ergebnisse haben, wie man auch hier sieht. Sie waren sich einig darin, dass sie sich selbst einen Namen machen wollten. Es ging nicht mehr um Gottes Namen und sie wollten einen Turm bauen, der bis an den Himmel ragt. Sie wollten sich selber dem Himmel annähern. Und das ist das Gleiche, was die Menschen heute auch tun. Sie wollen durch eigene Leistungen es erreichen, zu Gott zu kommen. Ein klares Zeichen für Stolz und Hochmut. Um den Menschen die Möglichkeit zu dieser Einigkeit zu nehmen, verwirrt Gott die Sprachen. Da werden in einem Moment alle Sprachen dieser Welt geschaffen von Gott. Gott ist auch der Schöpfer und der Herr über die Sprachen. Und Gott ist auch der Herr, um es wieder zu vereinheitlichen oder eine Verständigung zu schenken. Das hat jetzt nicht unbedingt mit Sprache zu tun, aber wenn man ein bisschen durch die Welt reist, sag ich mal, und ab und zu mal auch eine andere Gemeinde besucht, es gibt eine Verständigung, die auch über Sprache darüber hinausgeht. Man kommt in eine Gemeinde und wenn dort wirklich Christen sind, dann wird man sofort herzlich aufgenommen, man versteht sich, auch wenn man die Worte vielleicht nicht versteht. Das haben wir schon oft erlebt. Und das ist der Heilige Geist. Hier bei unserem Pfingstwunder, da geht es darum, dass sich Gott selber hinter die neu gegründete Gemeinde stellt und das durch ein ganz klares Zeichen vor der Welt bekundet. Das ist ein Wunder, das man nicht irgendwie anders erklären kann, da gibt es kein Vertun, das muss von Gott sein. Ich finde auch den Wechsel im Verhalten des Petrus so bemerkenswert. Wer da ein bisschen Bescheid weiß, der weiß, dass er eigentlich einen ganz schön großen Mund hatte, dass er zum Verräter wurde, dass er feige war. Und nun steht dieser Mann durch die Seelsorge des Herrn Jesus zubereitet, durch den Heiligen Geist und er predigt öffentlich. Ein paar Tage vorher hatten sich noch versteckt und hatten sich eingeschlossen. Weg ist die Angst vor den Juden und Schriftgelehrten. Er kann auf einmal sogar die Heilige Schrift anwenden und erkennt geistliche Zusammenhänge. Er redet prophetisch vom Tag des Herrn. Er ist auf einmal ein brauchbares Werkzeug im Reich Gottes. An diesem Tag kommen 3000 Menschen zum Glauben, circa die Urgemeinde ist geboren. Dieses Wunder in der Art, dass Menschen in nicht erlernten, wirklich existierenden Fremdsprachen reden, ist heute auch noch möglich, wie wir erst gehört haben. Aber es ist sehr selten. Also ich habe auch viele große Prediger schon gehört, die immer einen Übersetzer hatten. Also ich sage mal, es ist möglich, aber eigentlich ein Zeichen für die Entstehung der Gemeinde. Und wir, die wir hier jetzt sitzen, wir sprechen nun mal Deutsch. Manche vielleicht noch ein oder zwei Fremdsprachen, je nachdem, was man so gelernt hat. Aber ich will darauf hinaus, was tun wir mit unserer Sprache? Wie benutzen wir unsere Sprache, die uns zur Verfügung steht? Ich finde, bei dem Text aus der Apostelgeschichte steht immer ein bisschen im Schatten dieses Sprachwunders, was denn eigentlich geredet wurde. Sie verkünden die großen Taten Gottes. Was mag das wohl gewesen sein? Entweder haben sie aus dem Alten Testament zitiert oder sie haben berichtet, was sie mit Jesus erlebt haben. Petrus spricht in seiner Rede sogar prophetisch, wie gesagt, und über den zukünftigen Tag des Herrn, also die Wiederkunft Jesu als König und Richter. Also wozu benutzen wir unsere Sprache? Natürlich laufen wir nicht den ganzen Tag herum und reden prophetisch. Wir nehmen auch am normalen Leben teil und reden auch sachliche und zwischenmenschliche Sachen. Aber wenn es um das Thema Gott geht oder wenn Menschen in Nöten sind oder wenn es um die Zukunft geht, wenn Menschen Fragen stellen, reden wir dann auch von den großen Taten Gottes? Reden wir von dem, was die Bibel über die Zukunft sagt? Reden wir vom künftigen Tag des Herrn? Auch von seinem Gericht? Reden wir von der Möglichkeit der Errettung durch Jesus Christus? Was kommt daraus aus uns? Es kann nur das rauskommen, was auch drin steckt. Ihr kennt sicherlich den Vers, was das Herz voll ist, das quillt der Mund über. Steht in Lukas 6. Was beschäftigt mich in meinem Innern? Worüber sinne ich nach? Worüber mag ich gerne mit anderen reden? Geht es immer nur um mich oder geht es auch um Gottes Ehre, sein Wort, seine großen Taten? Nehme ich Anteil am Leben des anderen? Kümmert mich sein Leid und so weiter? Und wenn ich jetzt merke, ich bin da noch ein ganzes Stück weg, wie kann es denn besser werden mit mir? Muss ich mich jetzt mehr beherrschen, zusammenreißen? Da habe ich so an Baron Münchhausen denken müssen, der sich selbst am Zopf aus dem Sumpf zieht. Das geht nicht. Wie war das bei dem Pfingstwunder? Die Jünger Jesu, wiedergeborene Menschen, sie waren einmütig beisammen, steht da. Sie waren durch die Seelsorge Jesu gegangen, siehe Petrus. Alle Zweifel waren ausgeräumt, siehe Thomas. Und sie taten das, was sie sollten. Sie sollten in Jerusalem darauf warten und das haben sie getan. Sie haben die äußeren Bedingungen schon mal erfüllt. Und ich möchte in dieser Predigt auch mal auf ein schwieriges Thema zu sprechen kommen. Johannes 3, Vers 3. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ich finde, diese Wiedergeburt ist immer so ein heikles, bisschen schwammiges Thema. Kann ich meine Wiedergeburt selber willentlich herbeiführen? Habe ich die Macht zu bestimmen, so ich bin jetzt wiedergeborener Christ? Die Antwort ist ein klares Nein. Das kann ich nicht. In diesem Gespräch, wo es darum geht, Nikodemus und Jesus, sagt Jesus zu Nikodemus: Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Ich habe diesen Vers lange nicht verstanden, muss ich sagen. Wir können Gottes Willen nicht beeinflussen. Wir können maximal die Wirkung spüren. Aber wie ganz genau funktioniert es nun? Die Wiedergeburt ist ein Wunder, durch Gott gewirkt, als Mittel den Heiligen Geist. Und diese Wiedergeburt ist seine Antwort, wenn wir ein ganz tiefes, ehrliches Suchen zu ihm haben. Wenn wir wirklich aus der Tiefe unserer Seele ihn suchen, ihm alles bekennen, unsere Sündhaftigkeit eingestehen und wissen, dass er allein die Rettung ist. Wenn wir uns in dieser Haltung Gott nähern, dann antwortet er. Sogar im Alten Testament steht das schon, Jeremia 29 steht da hinten, glaube ich, dran. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und das gilt heute immer noch. Ich will euch das mal an einem Beispiel aus meinem Leben versuchen zu verdeutlichen. Ich bin ja 1991 getauft worden, habe Anfang 92 geheiratet. Und ich dachte wirklich, ja, du glaubst ja jetzt an Jesus und du bist getauft und alles ist gut. Und dann saß ich da hinten immer in der letzten Reihe und die Kinder waren ja noch klein. Und während der Predigt habe ich mir gedacht, Mensch, du magst wohl zum Mittag gehen bei Oma und hoffentlich ist nicht ganz so lange so. Ne? Und dann hatte ich 2009, glaube ich, die OP im rechten Knie. Und ich war lange Monate zu Hause und ich war sehr, sehr unzufrieden mit mir. Und dann habe ich das auch mal ausprobiert, so um Heilung zu bitten. Ich habe bei mir auf dem Hof wirklich gebetet und gesagt, lieber Gott, jetzt lass es wieder gut sein und dann knie ich mich hin und danke dir. Und habe mich hingekniet und ich bin bald ohnmächtig geworden, so hat es wehgetan. Gott tut nicht immer das, was man sich von ihm wünscht. Ich hätte jetzt sagen können, funktioniert nicht, ist alles Quatsch und hätte den Glauben über Bord werfen können. Ja, dann habe ich ein paar Tage später mittags oben im Bett gelegen und das Knie tat weh und ich konnte nicht arbeiten und ich war zutiefst unzufrieden und ich habe wieder gebetet, diesmal ohne Bedingungen. Gott, hilf mir. Und wenn ich danach Bibel gelesen habe, das hat mich getroffen, wie als wenn du wirklich ein paar mit dem Knüppel kriegst. Ich wusste, das sind Worte an mich gerichtet. Und wenn man dem dann folgt, dann wird wirklich alles anders. Und ich weiß nicht, wer das nicht erlebt hat, der wird das wahrscheinlich nicht verstehen und sagen, der ist bekloppt. Ich weiß wirklich, dass jedes Wort in der Bibel wahr ist. Also, Wiedergeburt erlebt man. Und ich sage das nicht, um jetzt irgendwem was einzureden oder so, sondern das ist als Einladung gemeint. Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn man sich nicht ganz sicher ist, bin ich jetzt wiedergeboren, bin ich wirklich gerettet, dann breite doch einfach alles vor Jesus aus und sag, hilf mir. Und unsere ehrliche Suche wird er immer beantworten, immer. Man könnte jetzt sagen, ja, dann wohnt der Heilige Geist ja in dir und du sündigst nicht mehr. Nein, das stimmt nicht. Auch Christen sündigen noch. Heute Morgen haben wir im Kalender gelesen, der Heilige Geist verbindet sich mit unserem eigenen Geist, mit unseren Gedanken, mit unserer Seele. Daher kommt auch manchmal dieses Zerrissensein, diese zwei Naturen, kennt sicherlich jeder. Paulus sagt, dass das Gute, das ich tun will, tue ich nicht und das Böse, was ich nicht will, das tue ich dann doch. Also wir haben diese zwei Naturen. Wir haben den Heiligen Geist, der uns erinnert an Jesu Worte und uns mahnt, aber der alte Adam kommt doch ab und zu mal durch, manchmal mehr, manchmal weniger. Also, es geht nicht darum, dass man nie was falsch macht, aber es geht darum, dass man mit dem Falschen zu Jesus kommt und sagt, das tut mir leid, bitte vergib mir. Und er tut das, er verspricht es uns ja. Wenn man wiedergeboren ist, dann möchte man Gott gefallen, man möchte ihm gehorchen. Dann hat man Freude an seinem Wort und versucht es anzuwenden. Auch wenn uns den allermeisten Christen nicht das Reden in Fremdsprachen gegeben ist, so können wir doch in unserer Sprache von den großen Taten Gottes reden. Das heißt, wir können von der Bibel reden und von dem, was Gott in unserem eigenen Leben getan hat, Zeugnis geben. Die ersten Jünger besuchten ihre Versammlungen. Sie waren einmütig beisammen. Das ist auch für uns gut und richtig. Und sie halfen einander, auch im praktischen Leben. Das ist ein schönes Beispiel. Wenn jemand im Zweifel darüber ist, ob er wirklich wiedergeboren ist, so rede mit Jesus darüber. Bring ihm alles. Ich habe zum Schluss noch einen Vers aus 1. Johannes 1, Verse 8 und 9. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das stimmt immer noch. Es ist immer noch Gnadenzeit. Es ist immer noch Rettung möglich. Ja. Amen.